Guten Morgen allen. Ich freue mich wieder, dieses Mal nach kurzer Zeit unter euch zu sein. Habe ich den Eindruck nur, oder ihr seid zahlreicher als letztes Mal? Wir wissen, dass das nicht das die Rolle spielt, ja, aber dennoch, es ist erfreulich. Ich möchte auch für die Predigt beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns alle heute Morgen versammelt hast, unter deine Flügel, Herr. Es geht uns gut, wenn wir bei dir sind. Ich danke dir, dass du deine Flügel ausbreitest und dein Wille ist, deine Kinder durch und durch zu segnen, zu heilen, sie zu erleuchten mit deinem Wort, mit Erkenntnissen, die von dir kommen. Herr, so werde ich versuchen, heute Morgen ein Stück von deiner Liebe, von der Liebe des Vaters näher zu bringen, meine Geschwister. Ich bitte dich, dass du uns segnest, mich und sie, wenn sie hören, und dass du hilfst, dass das, was jeder braucht, das, was gut ist, dass das in den Herzen bleibt. Ich danke dir, dass du uns würdigst, dass du uns dieses Privileg gibst, unter uns zu sein, der allmächtige Gott des Universums. Der allmächtige Vater, der liebende Vater. Danke, danke. Amen. Was geschieht eigentlich hier in so einem Gottesdienst? Da kommen Frauen, da kommen Männer, junge, ältere Menschen und sind versammelt, um einfach zu beten, einfach Lieder zu singen und zu danken diesem großen Schöpfer, diesem großen Gott, ihn bitten, uns seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Liebe erleben lassen und erfasst werden davon. Und das braucht man, gerade in diesen Tagen, wo die Entwicklung in Europa, wie auch erwähnt wurde im Gebet, in der Ukraine, in Russland, in Israel, ihre Schatten auf die Seelen der Menschen werfen und man sich vorkommt, als wenn man von einem Tag auf den anderen in den Atem gehalten wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke auch jeden Morgen, zack, einmal kurz die Nachrichten hören. Irgendwie, wir stellen uns ein bisschen ein, dass es schwieriger und schwieriger wird. Ich war gerade unterwegs, ich habe meine Tochter zur Teen Street gefahren und dann rief meine Frau gerade an, wir waren beim Fahren und meine Tochter am Telefon, was, wie? Und ich dachte, ist irgendein Flugzeug wieder irgendwo reingeflogen oder also diese Erwartung der Dinge, die kommen. Und es war aber ein kleines Flugzeug, ist in ein Haus abgestürzt in Bremen, zwei Häuser weiter von dem Haus, wo sich gerade mein Schwiegervater befand. Und beide Lehrer und Schüler sind gestorben natürlich, ne, das war ein Schulflugzeug, aber so diese Erwartung irgendwie, ne? Die Nachrichten, es ist so ein bisschen Vorgeschmack von dem, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet hören von Nachrichten, ne? Von Kriegsgeschrei. Also er beschreibt eine Zunahme der ganzen Dinge und die erleben wir. Und bei der zunehmenden Aufgeregtheit und Hektik des Lebens suchen wir solche Räume der Zuflucht, der Geborgenheit. Viele kennen diese Orte der Ruhe nicht. Auch sie wollen sich nicht mehr durchs Leben schubsen lassen, aber sie gehen heute lieber auf die Straßen und Plätze Europas mit Trillerpfeifen und Masken und demonstrieren ihre Ohnmacht und Verzweiflung und ihren Protest. Hat Europa kein Zuhause mehr? Ist das Leben nur noch eine einzige Migrationsplattform? Dieses ständige Fliehen und Wandern und den permanenten Wechsel kann man nur aushalten, wenn man innerlich Wurzeln hat. Wenn man solche Ruheorte hat. Orte, an denen ich mir bewusst werde, zu wem ich gehöre, warum ich das und jenes tue oder lasse. Orte, an denen ich zu Hause bin. Die Menschen, die sich heute Morgen in den unzähligen Gottesdiensten weltweit versammeln, wir inklusive, bezeugen damit, dass sie dieses innere Zuhause gefunden haben. Einige haben dieses Zuhause intensiv gesucht, Andere wurden gefunden von dem Gott, der sie in seiner Liebe suchte und ihnen nachging. Dazu ist ja Jesus Christus auf die Erde gekommen und er hat uns aus dem himmlischen Zuhause die neue Lebensperspektive und Lebenskraft eröffnet. In Jesus begegnet uns der suchende Gott. Ein Handy vibriert irgendwie, irgendwo. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Ist hier heute jemand, der auch diese Sehnsucht in sich trägt, gefunden zu werden, zu Hause bei Gott sich neu ausruhen zu lassen? Wo ist dein inneres Zuhause? Bist du dort schon angekommen oder hast du es verloren? Ich möchte uns heute einladen, nach Hause zu kommen. Für manche scheint dieser Weg zu dem inneren Zuhause bei Gott gepflastert zu sein mit unüberwindlichen Barrieren. Du meinst, du könntest nur bei Gott ankommen, wenn du ihn auch vollkommen in seine Logik verstehst. Die intellektuellen Fragen stehen wir wie Sperren vor deinem Herzen. Bei anderen scheint es so zu sein, dass die inneren Wunden, die das Leben durch Enttäuschungen und Missbrauch und Leiden so geschlagen hat, so reinhauen, dass man die inneren Türen schon längst zugemacht hat. Man ist verschlossen und bleibt allein mit sich. Dabei verliert man das Leben mit jedem Atemzug, mit jedem Tag verliert man mehr Leben. Wieder andere sind so geprägt, dass sie dieses innere Zuhause nur erreichen, wenn sie ihr Leben ethisch ausputzen und auf Hochglanz bringen. Nur so kann man doch mit Gott Gemeinschaft haben und dort auch zu Hause sein, oder? So habe ich eine Arbeitskollegin, die so einen Werksgerechtigkeitsglaube hat und ganz positiv, ganz lustig, versucht immer gute Laune zu haben. Irgendwo auf der einen Seite habe ich Achtung vor ihr, weil sie auch ein behindertes Kind hat und dennoch so eine Fröhlichkeit, so gleichmäßig. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen tiefer ins Gespräch kommt, merkt man, dass das auch zum Teil auf einer Werksgerechtigkeit beruht, weil sie das Gefühl hat, sie lebt das Richtige und deshalb kann sie so gelassen sein, deshalb ist sie so richtig. Nur so kann man doch mit Gott Gemeinschaft haben und dort auch zu Hause sein, oder? Sie setzen sich lieber unter einen enormen Druck und fragen sich immer wieder neu, was Gott von ihnen denn noch alles verlangt, damit sie endlich zu Hause ankommen. Als Jesus in diese Welt kam, trat er auf all diese Menschen mit ihren intellektuellen Barrieren, ihren inneren Wunden, die sich in Einsamkeit einschlossen. Oder auch auf die Religiösen, die meinten, man müsse sich das Reich Gottes, dieses innere Zuhause bei Gott, durch ein einwandfreies Leben verdienen. Aber die Botschaft, die Jesus gebracht hat und verkörpert hat, ist dieses: Das Reich Gottes ist schon da. Kommt einfach dazu. Kehr um von einem falschen Denken. Jesus wusste von der suchenden Liebe Gottes und er brachte sie uns nahe, indem er uns von Gott, dem liebenden, dem barmherzigen Vater im Himmel erzählte. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott wie ein liebender Vater ein Zuhause für uns Menschen hat. In seinen Beispielerzählungen, den Gleichnissen, macht Jesus immer wieder deutlich, dass in diesem Zuhause Gottes, das er Reich Gottes nennt, eine von dieser Welt zu unterscheidende Kultur, Logik und Kraft herrschen. Da kommt man aus dem Staunen nicht raus Und immer wieder spricht er von Gott als dem liebenden Vater. Oft tut er es auch durch Beispielerzählungen wie dieser. Und jetzt lese ich aus Lukas 15, 11 bis 24. Jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich das so sage, dass ich mal ein Buch gelesen habe von einer Frau, die in Amerika lebt, der sich Jesus mehrfach gezeigt hat. Einfach mehrfach gezeigt hat. Als ganze Person. So. Und ich erinnere mich an jemand anderes, der wird Apostel so und so genannt, der auch beschreibt, dass Jesus ihm vielfach erschienen ist und ganz konkrete Dinge gesagt hat. Und unter anderem hat ihm gesagt, dass am 11. September wurde ihm gezeigt. Der war da, direkt am Ort des Geschehens, 2 Stunden bevor die Flugzeuge eingetreten sind. Und er hat plötzlich eine Vision gehabt, wie alles hier in Flammen aufgeht und so. Und er hat seinem Team gesagt, lass uns jetzt gehen, irgendwie wird was Schreckliches passieren. Er geht nach Hause, 2 Stunden unterwegs, im Hotelzimmer, macht den Fernseher an und sieht gerade an dem Ort, wo er da war, vor 2 Stunden, alles brannte, alles Asche. Und was ich aber sagen möchte, diese beiden, also nur diese beiden allein, habe ich jetzt gerade, kam mir in den Sinn. Sie beschreiben oft die Vision, die sie hatten, dass Jesus bei ihnen war. Wisst ihr wie? Jesus war oft still. War oft still. Und sein Blick, es war so, als wenn wir reden auch nicht ständig mit unseren Familienangehörigen irgendwie. Aber wir wissen, meine Frau ist da, meine Mama ist da oder mein Kind ist da. Und wir freuen uns auch. Auch wenn ich meine Tochter nehme und drücke und so, wir brauchen gar nicht viel sagen. Wir haben das Gefühl, sie sind da, es ist gut, es ist schön. Und möge es so für immer bleiben. Und so, das hat mich total beeindruckt. Nicht, dass er nichts gesagt hat, aber er hat, vielleicht wenn sich jemand vorstellt, oh, wenn ich Jesus sehen würde und vor allem länger am Stück sehen würde, dann würde er mir ständig was sagen. Interessant, bei denen sagte das nicht so ständig irgendwas, sondern nicht die Menge der Worte offensichtlich sind ausschlaggebend, sondern das Herz. Und ja, das hat mich sehr berührt. Das hat mich sehr berührt. Und ihr wisst ja auch, Menschen, die wirklich tatsächlich zum Teil tot waren, Nahtoderlebnisse und so weiter, die mal kurz im Himmel waren, Jesus begegnet sind. Ein Blick. Jesus hat sie zum Teil nur angeguckt und nichts gesagt. Ich habe geredet mit solchen Menschen und die vergessen ihr ganzes Leben nicht. Ein Blick der Liebe, ein Blick des Herrn, unseres Herrn. Er ist der Verkörperung, die Verkörperung des Vaters. Jetzt komme ich zum Text. Er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss am Brot. Ich aber komme her, um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füßen. und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und ist gefunden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die meisten kennen dieses Gleichnis, dieses bekannte Gleichnis, als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich denke, Jesus wollte in dieser Beispielerzählung uns etwas von der Liebe des Vaters beschreiben und das Augenmerk nicht vorrangig auf die Verlorenheit des Sohnes richten. So werde ich heute den Versuch in dieser Predigt machen, diese Geschichte einfach noch einmal nachzuerzählen aus der Sicht des Vaters. Ich tue es in der Hoffnung, dass auch dadurch die Barrieren und Hindernisse, die uns dieses Vaterhaus Gottes zusperren wollen, fallen und wir uns neu bewusst werden, wir dürfen zu Hause bei unserem Vater im Himmel ankommen. Es beginnt mit dem Schmerz des Vaters, die Abkehr vom Vaterherzen Gottes. Da geht er dreht mir den Rücken zu, er verlässt mein Vaterhaus. Dabei haben wir alles gehabt. Ich kenne ihn doch schon von klein auf. Ja, ich kenne all die Regungen seines Herzens nur zu gut. Da geht er. Ich denke zurück an die glücklichen Tage, als wir gemeinsam am Tisch saßen und miteinander lachten und fröhlich waren. Doch in den letzten Wochen wurde er immer stiller. Er entfernte sich immer mehr. Er sprach nicht mehr von sich, sondern nur noch über die Dinge des Lebens. Er sprach nicht mehr mit mir, sondern redete nur noch mit mir. Wenn ich versuchte, seine Hand zu nehmen, so zog er sie weg. Komm mir nicht so nah, wollte er mir wohl sagen. Engt ihn mein Zuhause ein? Ist meine Liebe für mein Kind wie ein Käfig? Doch dann schließlich öffnete er sich. Gib mir, was mir zusteht. Meinen Erbteil, ich will weg hier. Ich will mit dem Alten hier nichts mehr zu tun haben. Ich will weg von hier, weg von euch, weg von dir, Vater. Ein tiefer Schmerz ging durch mein Vaterherz und dieser will nicht aufhören. Mein liebes Kind soll ich gehen lassen? Ich gab ihm das, was ihm zustand. Es ist sein Leben, das er in Freiheit leben lernen muss. Wenn ich ihn nicht lieben würde, dann würde ich ihn an mich binden. Aber Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe bekommt man nur geschenkt. Liebe braucht Freiheit. Das weiß ich nur zu gut. So lasse ich mein Kind ziehen in sein Leben, in die gesuchte Freiheit. Es wendet mir den Rücken zu. Ich möchte mein Herz rausreißen und es ihm mitgeben. Du gehörst doch zu mir. Wir gehören doch zusammen. Hier ist doch dein Zuhause. Hier ist die Freiheit, die du suchst, möchte ich ihm hinterherrufen. Aber ich schweige in meinem Herz, in meinem Schmerz. Es ist der Schmerz des liebenden Vaters. Es ist nicht nur dieser eine, der mir den Rücken zuwendet. Es sind unzählige. Einst waren sie in meinem Haus. Sie sangen mit mir und aßen von meinem Brot und tranken aus meinem Kelch. Ich beschenkte sie mit allem, was sie brauchten, doch sie wurden immer unzufriedener. Frauen und Männer, die einst wie Freunde an meiner Seite und in meinem Haus waren. Doch dann haben sie sich innerlich und auch äußerlich von mir entfernt. Das Leben braucht mich. Sorry, Vater, aber du hast doch sicher Verständnis dafür. Gib mir. Das sind die einzigen und die letzten Worte, die sie zu mir noch sagten. Sie wollen nicht mich, sondern nur noch meine Gaben. Und so ziehen sie langsam innerlich aus. Einige schleichen sich heimlich davon. Andere schlagen die Tür laut zu. Alles andere scheint ihnen wichtiger als ich in ihrem Leben zu sein. Sie wollen das Leben genießen, gewinnen, und doch verlieren sie es mit jedem Tag, mit jedem Schritt. Aber ich lasse sie ziehen, auch wenn der Graben zwischen ihnen und mir immer weiter wird. Warum ich sie ziehen lasse, wollt ihr wissen? Weil ich sie liebe. So schaue ich hinterher. Mein Sohn, mein verlorener Sohn, mein Kind, mein verlorenes Kind, da geht es. Es dreht mir den Rücken zu. Meine Vatertränen sieht es nicht. Und seine Ohren sind taub für meine Stimme geworden. Mein Kind geht seinen eigenen Weg, weg von mir. Doch Tag und Nacht brennt der Schmerz meiner Vaterliebe zu ihm. Nacht und Tag weine ich ihm nach, Tränen der Liebe. Die Liebe des Vaters, die Umkehr zum Vaterhaus Gottes. Ich suche das Weite, hat er gesagt. Ja, nun war er schon lange Zeit weg von mir, in der Fremde, unerreichbar, und doch innerlich war ich immer bei ihm. Ich hatte es gerade gespürt, was da mit ihm los war, obwohl wir kein Wort miteinander redeten. Er ist doch mein Sohn, mein Kind. Ja, es war, als ob ich bei ihm war. Er stürzte sich geradezu in das Leben, kopfüber. Ich will das Leben genießen und etwas draus machen. Schnell waren aber alle Gelder verbraucht. Die angeblichen Freunde verließen ihn, als es nichts mehr zu holen gab. Und dann kam die große Hungersnot. Er vagabundierte nur noch durch die Tage, von einem Ort zum anderen. Wie weit muss er noch fallen, dass er umkehrt? Habe ich mich oft gefragt, wie weit muss es mit dir noch bergab gehen, dass du aufstehst und umkehrst zum Vaterhaus? Ich suche das Weite. Doch nun wurde es immer enger, nicht nur, dass er den Gürtel enger schnallen musste, es wurde auch enger für die Zukunft. Wo sollte es denn enden? Ich sehe ihn, wie er an die Türen des Lebens klopft. Hallo, habt ihr hier irgendwie einen Platz für mich? Kopfschütteln. Hallo, habt ihr hier Arbeit für mich? Dasselbe. Nee. Ich sehe ihn, wie er umher geschubst wird von einer Tür zur anderen. Ablehnung und der äußere und innere Hunger nach Leben bringen ihn fast um. Wie tief muss er noch fallen? Nur noch eine Tür hat sich für ihn aufgetan. Die Schweinetür. Ein Ort der Unreinheit, des Ekels, des grunzenden Hungers. Du bist nicht nur bei den Schweinen gelandet, du fühlst dich auch so wie eins von ihnen. Am liebsten würdest du ihr Futter in dich hineinschütten. Da ist mein Kind am Tiefpunkt. Diese Tiefpunkte sind aber oft Tiefpunkte meiner Liebe. In den Ställen und in den Krippen, da wo Menschen ihre schweren Köpfe in die Hände legen, da reicht meine Liebe hin. Das solltet ihr doch wissen, oder? Mit meinem Geist war ich meinem verlorenen Sohn so nah. Und dann berührte mein Geist sein raues und zerplündertes Herz. Und ich hörte ihn flüstern, umkehren, umkehren. Ja, ich muss umkehren. Jetzt waren es seine Tränen, die mein Herz berührten. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, mein Vater. Hörte ich ihn sagen, einmal, zweimal, dreimal, und dann stand er auf. Ja, er stand auf. Er blieb nicht bei den Schweinetrügen hocken. Er hatte die Kraft und den Entschluss aufzustehen. Mein Herz jubelte, als er die Pforte an der Wiese hinter sich zuschlug und Schritt für Schritt vor sich setzte. In meinem Geist war ich ihm so nah. Ich wollte ihm sagen, weiter, mein Sohn. Gib nicht auf, weiter, Schritt für Schritt. Ja, ich lief von meinem Haus. Doch ich konnte ihn noch nicht sehen. Bald müsste er doch hier sein. Wie lange würde er noch brauchen, um bei mir zu Hause anzukommen? Wird er es schaffen? Die letzten Schritte sind die schwersten. In ihm kommen all diese Gedanken auf. Er fürchtet sich, er stoppt. Er setzt sich hin, er schämt sich. Er fühlt sich wie ein Versager. Steh auf, rufe ich ihm im Geist zu. Steh auf, mein Kind, und komm zurück zum Vaterhaus. Schau nicht zurück, wenn du auf dem Weg zur Umkehr bist. Auch wenn diese Schritte dir schwer fallen. Geh den Weg der Umkehr, Schritt für Schritt. Und ich komme dir entgegen. Da sehe ich ihn. Er ist noch weit weg. Nichts hält mich nun mehr. Jetzt sind es Tränen der Freude. Ich laufe ihm entgegen. Ihr Christen, ihr wisst es doch am besten, was es heißt, dass ein Vater uns entgegenläuft. Hat nicht der liebende Vater Gott den weiten Weg zu euch gemacht, als er Jesus in die Stelle eures Lebens zugesandt hat? Hat dieser Jesus euch nicht gesagt, er selbst, der Vater, hat euch lieb? Hat er nicht die Arme ausgestreckt nach euch in Jesus Christus? Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, mein geliebtes Kind in die Arme zu schließen. Ich küsste mein Kind und nun wandte er sich nicht ab. Wir gingen Hand in Hand aufs Vaterhaus zu. Und jetzt die Freude des Vaters, das Ankommen im Vaterhaus Gottes. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was für eine Freude es war. Am liebsten hätte ich den ganzen Himmel mit seinen ganzen Engeln in Bewegung gesetzt, weil dieser, mein Sohn, nun zu mir umgekehrt ist. Schnell, rief ich, bring doch das schöne, strahlenweiße Obergewand für ihn. Dieses Gewand ist nicht nur äußerlich strahlend, sondern es hat auch eine Botschaft für alle, die es anhaben. Ich legte ihm dieses neue Gewand an. So nun zählt nicht mehr das, was du gewesen bist. Es zählen nicht alle deine Sünden und alles, was da zwischen uns stand. Du sollst wieder die Würde haben, die ein Gotteskind hat. Weiße Gewänder tragen auch wir im Geist, ihr Lieben. Und diese strahlen eine Botschaft aus. Es gibt den Liedvers Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir kennen sicherlich aus unserem Leben, was es bedeutet, dass diese Gerechtigkeit, diese Würde uns neu geschenkt wurde. Kommt, schnell, bringt den Siegelring, rief ich. Ich steckte den Ring an die Hand meines Kindes. So nun bist du wieder Erbe. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Dieser Ring soll dich und andere immer daran erinnern. Euch wird heute nicht der Siegelring aufgesteckt, wenn ihr zurück zu mir nach Hause kommt. Nein, ich werde euch ein anderes, lebendiges Zeichen mitgeben. Das neue Leben wird versiegelt durch den Heiligen Geist. Ja, ihr werdet meinen Geist empfangen. Diese soll euch immer daran erinnern, dass das wie eine Anzahlung, ein Angeld des Erbes ist, denn das ganze Reich, die ganze Herrlichkeit des Gotteshauses sollt ihr erben. Und nun bringt auch die Schuhe, rief ich. Im Orient waren die Schuhe ein Symbol für Freiheit. Sklaven trugen keine Schuhe. Du bist frei, du bist wirklich frei, sagte ich meinem Sohn. Du bist nicht eingeengt in meinem Vaterhaus. Diese Freiheit der Kinder Gottes wird dir viele Türen auftun. Sie wird dir auch die Furcht nehmen, anderen von mir zu erzählen. Du sollst nicht durch Menschenfurcht, sondern durch diese Freiheit geprägt sein, mein Kind. Komm, zieh die Schuhe der Freiheit an und dann soll gefeiert werden. Ja, alle sollen sich mitfreuen, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Wenn es heute jemand da ist, der es auch so empfunden hat, zurück nach Hause zu kommen, nach Hause kommen zu wollen, dann möchte ich hier nach dem Ende des Gottesdienstes stehen und einfach ihn im Gebet begleiten, bestärken, ihm Mut machen. Seid mutig und kommt auf mich zu, wenn jemand sagt, ja, irgendwie habe ich mich entfernt von dem Vaterhaus Gottes. Aber auch wenn jemand empfindet, nein, ich gehe nach Hause und vielleicht knie nieder und sage meinem Vater, Vater, ich bin Umwege, ich habe mich entfernt von dir und heute möchte ich aber zurückkommen, dann mach das von Herzen und sei gesegnet dabei und finde wieder zum Vaterherzen Gottes. Amen.